Fast eine Vorläuferin von Wedekinds Lulu, eine ganz selbstbestimmte Figur, eine junge Frau, die total im Moment impulsiv handelt, triebgesteuert, die ihre Sexualität, ihre Gefühle, ihre Instinkte wirklich nach außen trägt und unverhüllt dem Gegenüber zumutet.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe des Podcasts des Tiroler Landestheaters. Mein Name ist Axel Gade, ich bin Dramaturg hier im Haus und heute wollen wir über die erste Premiere im Schauspiel im Großen Haus reden. Franz Grillparzers Die Jüdin von Toledo, und meine beiden Gesprächspartner sind heute sowohl der Regisseur Rudolf Frey wie der Schauspieler Florian Granzner, der die Rahel spielen wird. Hallo Rudolf, hallo Flori.
Hallo Axel, danke für die Einladung.
Hallo, grüß dich.
Bevor wir dann wirklich zu den Fragen kommen, finde ich ein kleiner Infoblock im Vorfeld noch. Das Stück von Franz Grillparzer, also er hat sich da eine Theaterfigur zur Vorlage genommen, die so auf einen geschichtlichen Mythos, möchte ich es eher nennen, zurückgreift. Und zwar gibt es eine Geschichte, die nicht wirklich belegt ist, eher vage belegt ist. Und zwar soll der spanische König Alfons der VIII., gelebt hat er von 1155 bis 1214, eine Liebesbeziehung mit einer Jüdin aus Toledo, einem jungen Mädchen, gehabt haben. Und es gibt eine handschriftliche Notiz in einer Chronik, die dem König deswegen die Schuld an der Schlacht von Alacoz 1195 gibt, weil eben der König 7 Jahre lang mit seiner Geliebten gelebt hat, sein Gefühl nachgegeben hat, anstatt seiner, wie es damals dann hieß, göttlichen Bestimmung als oberster Feldherr nachzukommen. Und diese Notiz wurde dann ab Mitte des 16. Jahrhunderts von verschiedenen spanischsprachigen Autoren aufgegriffen, unterschiedliche literarische Formen gegossen, bevor sie dann auch von französisch- und deutschsprachigen Dichtern als literarische Grundlage genommen wurde. Unter anderem, das ist fast noch das Bekanntere, von Leon Feuchtwanger, ein Roman, der 1954 erschienen ist, aber eben auch von Franz Grillparzer, der eben sein Theaterstück Die Jüdin von Toledo auf diesen Mythos bezieht. Und eben jeder der Autoren hat dann auch unterschiedliche Schwerpunkte gewählt, was sozusagen innerhalb dieser Erzählung wichtig ist. Und bei Franz Grillparzer, das kann man zumindest schon mal sagen, ist es vor allen Dingen die Figur der Rahel, also der Jüdin aus Toledo, die bei ihm als Frauenfigur schon sehr besonders gezeichnet ist. Fangen wir aber mal vielleicht doch noch ein bisschen weiter, sozusagen weiter ausgreifend jetzt mit den Fragen an. Rudolf, du hast also bei uns hier am Tiroler Landestheater im Großen Haus bereits Molières Der Menschenfeind inszeniert und Schillers Kabale und Liebe. Also wenn man so will, einen großen französischen Klassiker, einen großen deutschen Klassiker. Jetzt eben mit der Jüdin von Toledo ein österreichischer Klassiker. Was interessiert dich an klassischen Theaterstücken und was ist für dich besonders an Grillparzers Stück?
Ja, ich denke, natürlich sind alles Klassiker, aber sie sind, das merke ich jetzt erst recht, gerade auch jetzt nach Kabale und Liebe, mich mit dem Grillparzer zu beschäftigen, dass sie doch sehr unterschiedlich sind. Also nicht so, man ist immer schnell mit diesem Begriff Klassiker und ich merke jetzt, dass das Stück, wie es gebaut ist, wie die Sprache funktioniert und auch wie man es auflöst, doch sehr anders ist. Trotzdem haben diese Stücke natürlich, finde ich, schon etwas gemeinsam, dass ich schon finde, dass wir Theatermenschen in so einer Art Verantwortung sind, auch gewisse Stücke einfach heute auch zur Hand zu nehmen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch zu Recht heute sehr viel diskutiert. Also dieser sogenannte Kanon, wie man sagt, ist ja einfach natürlich schon zu befragen. Also welche Stücke, Themen will man überhaupt noch weiterführen? Welche Themenstücke muss man aber auch so ein paar Brechungen einbauen, um sie für unsere heutige Zeit lesbar zu machen. Und das ist schon eine spannende Aufgabe für mich als Regisseur, diese Dekodierung, Weiterdenken, es mit heutigen Augen und Ohren zu betrachten.
Mhm. Ich fand es sehr spannend, eben gestern war ich auf einer Probe mit dabei und da ging es tatsächlich auch so ein bisschen um den Unterschied, was sozusagen die Theaterfiguren bei Kabal und Liebe ausmachte und was jetzt die Theaterfiguren bei der Jüdin von Toledo, weil es tatsächlich auch im Cast sozusagen Überschneidung gibt, also Kolleginnen, die bei der letzten Produktion dabei waren und bei dieser. Und da gab es so, also ganz grob, wenn man so will, sagen, dass so bei Schiller so der Eindruck war, das sind die Figuren dann letztlich doch sehr klar gefasst und auch, man möchte fast sagen, von Schiller so in eine Richtung, so in die Guten und die Bösen ein bisschen aufgeteilt. Und am Schluss ist es zwar alles tragisch, aber irgendwie löst es sich doch auf. Und irgendwie der Tenor gestern war, bei Grillparty ist es ganz anders.
Ja, das ist viel geheimnisvoller, viel mehr, dass man den Eindruck hat, jede Figur hat eigentlich Licht- und Schattenseiten. Also er hat das schon, er verstrickt diese Figuren dieses Stückes in eine Art Traumspiel. Also das darf man, also ich glaube, Schiller ist da viel schematischer vorgegangen. Die Situationen sind wesentlich konkreter. Bei Grillparzer ist es einfach so, dass er natürlich diesen mittelalterlichen spanischen Stoff, wie du erzählt hast, genommen hat und aber das wieder weiterentwickelt hat und auch schon einen Spiegel seiner Zeit, also der ungefähr der 1850er Jahre, auch der, eines Österreich der 1850er Jahre, da wiederum zu brechen. Also das gibt schon mehrere Brechungen und dann ist dieses Stück einfach auch toll widersprüchlich. Also das ist was, was ich merke, was Spaß macht, was aber auch eine ganz große Herausforderung in den Proben ist. Und es hat nicht diese wasserdichten, konkreten Situationen wie bei Schiller, an denen man sich auch so wesentlich mehr festhalten kann, sondern das changiert auch viel mehr zwischen so einem Innen und Außen, zwischen Realität und Traum. Und darüber liegt diese Sprache, die weniger bildgewaltig ist, aber natürlich trotzdem eine Überhöhung hat. Und die muss eine ganz große Konkretheit haben, auch vor allem im Gedanken. Das ist auch was wir total merken gerade.
Florian, du warst ja ein bisschen junger Schauspieler und hast aber bei Schiller schon den Ferdinand gespielt, jetzt eben auch die Titelrolle, die Jüdin hier bei Grillparzer. Wie ist für dich so, also A, mit Klassikern, gibt es da noch so sozusagen eine Art Ehrfurcht erstmal, die man abarbeiten muss? Oder wie waren für dich so Klassik überhaupt und jetzt gerade Schiller und Grillparzer für dich als Schauspieler zu erleben?
Also die Ehrfurcht gegenüber Schiller war um einiges größer, auch weil es die erste Produktion hier am Haus war. Jetzt merke ich, abgesehen davon, dass es eine große Freude ist, mit Rudi zu arbeiten, wieder an einem Klassiker, dass, wie auch schon gesagt wurde, die Sprache eine komplett andere ist im Vergleich zu Schiller und die Herangehensweise überraschenderweise auch deshalb eine ganz, ganz andere ist. Mhm. Und es macht unglaublich viel Freude. Nichtsdestotrotz ist es viel mehr Arbeit vom Gefühl her, weil bei Grillparzer eben, da die Situationen nicht so klar geschrieben sind wie beispielsweise bei Schiller, gibt es viel mehr kreative Arbeit für uns auf der Bühne, um Situationen zu entwickeln und zu suchen. Und ich habe das Gefühl, da haben wir auch viel mehr Freiheiten und die zum einen positiv sein können, zum anderen auch negativ, weil wir natürlich nichts Konkretes haben im Text, das wir benutzen können als Situation.
Das berühmte, man steht im leeren Raum und sagt, Hilfe, genau. Wo soll ich hingehen?
Ganz genau. Zu viel Freiheit ist dann auf der Bühne auch teilweise ein bisschen schwierig.
Okay. Hattest du schon mal Kontakt mit Grillparzer-Stoffen oder ist es in der Ausbildung vielleicht schon mal entgegengekommen oder kanntest du ihn als Autor überhaupt schon groß?
Ich kannte ihn, aber in erster Linie aus dem Deutschunterricht, Goldenes Vlies, dort zu dieser Abteilung. Aber ich muss gestehen, das ist das erste Mal, dass ich etwas von ihm spielen darf und dass ich auch wirklich mich mit etwas beschäftigt habe, was er geschrieben hat.
Und wie ist für dich so die Sprache dann? Weil das ist ja, also denke ich mal, so der erste Zugang, den man sich auch beim Theatertext sucht. Was ist das für eine Sprache? Das ist zeitgenössisch eben klassisch, wie greife ich sie? Wie war das bei dir bei Grillparzer?
Also ich kann mich erinnern, bei den ersten Mal durchlesen, dachte ich mir so, oh, okay, das ist sogar irgendwie einfacher als Schiller, weil weniger Bilder da sind oder die Bilder nicht so wahnsinnig blumig waren wie bei Schiller. je mehr man sich aber da mit dem Stoff beschäftigt, desto, es war trügerisch, sagen wir es so.
Okay.
Weil diese Einfachheit sich nicht unbedingt dann aus als etwas Einfaches auf der Bühne herausgestellt hat und auch im Lernen. Und wie auch Rudi meinte, man muss den Gedanken in der Sprache sehr, sehr präzise haben. Mhm. Das ist natürlich, wenn man eine Situation hat, etwas viel Einfacheres, als wenn man sich eine Situation gemeinsam mit KollegInnen und mit Rudi gemeinsam erst bauen muss und dann erst der Gedanke eigentlich entsteht, der in den Text reingeschrieben wurde. Das heißt, man kann zwar den Text lernen, aber erst dann auf der Bühne erwacht er dann so richtig zum Leben, wenn man Situationen hat, Beziehungen zu anderen Figuren und so.
Rudi, jetzt habe ich es vorhin schon erwähnt, die Jüdin von Toledo, von Grillparzer, ist eine ganz eigentümliche Frauenfigur. Wie würdest du die Rahel beschreiben?
Ja, also ich finde, das ist eines der Dinge, die mich besonders fasziniert hat, als wir begonnen haben, über dieses Stück nachzudenken, was für eine, ich will fast sagen, radikale Figur er da geschrieben hat, auch für seine Zeit. Und er, glaube ich, auch bewusst diese Figur aus der spanischen Legende wirklich da zuspitzen wollte und ziemlich progressiv gedacht hat. Und ich würde mich sogar, also das habe ich auch gelesen, aber ich finde, es stimmt, ja, fast eine Vorläuferin von Wedekinds Lulu. Mhm. Also eigentlich ist das so eine Frauenfigur, die, es ist zwar noch ein bisschen hin, aber an der Schwelle dann zu Frauenfiguren, die in einer Zeit von Freud und so gelesen wurden. Also das ist wirklich eine ganz selbstbestimmte Figur, eine junge Frau, die total im Moment impulsiv handelt, triebgesteuert, die ihre Sexualität, ihre Gefühle, ihre Instinkte wirklich nach außen trägt und unverhüllt dem Gegenüber zumutet. Und das ist natürlich ganz interessant, weil es ist tatsächlich immer eine permanente Zumutung und immer ein Wechselspiel. Und sie hält eigentlich immer, und das macht natürlich ihre Attraktion gleichzeitig aus, ihr Gegenüber und nicht nur jetzt den König jetzt im Stück, sondern eigentlich alle Figuren, mit denen sie da, mit denen sie zu tun hat, verwickelt sie in eine Art Abhängigkeitsverhältnis. Und ich benutze jetzt auch generell diese Worte, weil man geht natürlich mit dieser Figur mit, und es ist die tragische Figur dieses Stückes, übrigens auch nur in 3 von 5 Aufzügen des Stückes tatsächlich da. Das Stück heißt so, auch eine tolle Setzung. Und aber durchaus widersprüchlich gezeichnet, so mit positiven wie negativen Eigenschaften. Und das macht, glaube ich, auch gerade diese Progressivität aus. Und ich glaube, das wissen wir ja auch von berühmten Figuren, berühmten Frauenfiguren, berühmten Frauenpersönlichkeiten. Und dass das so eine Gratwanderung ist. Und genau das macht für mich aber auch die Faszination aus.
Mhm. Wie schiebe ich jetzt noch mal ganz kurz ein, wie die Handlung bei Grillparzer ist? Denn eben, wie gesagt, er hat einen besonderen Zugriff. Bei ihm beginnt die Geschichte tatsächlich direkt mit der ersten Begegnung zwischen dem König und Rahel. Rahel hält sich mit ihrer Schwester Esther und dem Vater Isaac verbotenerweise im königlichen Garten auf. Dort taucht dann der König mit der Königin und eben vom Hofstaat dann noch dazu Graf Manrique und später dessen Sohn Gas heran. Die halten sich dort auf und man trifft eben aufeinander. Und anstatt, dass der König jetzt sozusagen eine Strafe ausspricht, dass jetzt eben sozusagen diese jüdische Familie da verbotenerweise im Garten ist, ist er offenkundig so fasziniert von Rahel, dass in der Folge er sich eben mit ihr zurückzieht, obwohl auch das eben direkt im ersten Akt klar ist, der Staat eigentlich gerade in einer sehr heiklen Situation ist. Es gibt von außen Angriffe, die Mauren greifen an. Das ist die Zeit eben, wo arabische Truppen versuchen, Spanien zu erobern. Und es steht eben eigentlich an, dass man vielleicht eine neue Schlacht planen muss. Und eben in dieser Situation zieht sich der König aber zurück mit Rahel und eben auch der jüdischen Familie. Bis dann eines Tages der Hofstaat sagt, also so geht es nicht weiter und eben Graf Manrique und auch die Königin dann beschließen, also der einzige Weg, sozusagen den König wohl noch zur Vernunft zu bringen, ist, dass Rahel sterben muss. Der König hört von diesem Plan, kann ihn aber nicht verhindern. Und das ist sozusagen dann das offene Ende. Die Rahel, du hast es schon gesagt, Rudolf, ist eben eine besondere Frauenfigur. Jetzt war es, glaube ich, dein Vorschlag auch, diese Rolle mit einem männlichen Schauspieler, also jetzt in dem Fall eben mit Florian, zu besetzen. Wie kamst du dazu?
Ja, das war so ein Prozess, weil man natürlich, das hat mit dem, was ich vorher auch gesagt habe, natürlich, wenn man so ein Stück aus seinem Kanon bedient, schaut, was findet man für Übersetzungen, um das im Heute nochmal anders lesbar zu machen. Also sowohl auf Aktualität als auch auf die Sprengkraft und so. Mit den Mitteln des Theaters, es geht so. Und da ist natürlich schon bei dem Titel, hat man in diesem Stück, und dem begegnen wir auf verschiedenen Ebenen natürlich schon mit vielen Zuschreibungen, was die Konzentration auf das, dass es eine Jüdin ist, also teilweise auch mit durchaus antisemitischen Zuschreibungen zu tun, die wir einfach auch in der Fassung teilweise textlich eliminiert haben, so und anders oder anders kontextualisieren. Und andererseits, dass man so denkt, so, wenn man es runterbricht auf diese Begegnungen, auf die Größe, auf die Sprengkraft der Begegnung, so in einem gesellschaftlichen System eines Königs, Staatsoberhauptes, dann hatte ich Lust, dass man einfach so wie eine zweite Ebene einzieht und sagt, diese Frau, und auch das ist ja heutzutage, was für ein Frauenbild dieser Verführerinnen, Lulu, Carmen, wie stellt man diese Frauenfiguren auf der Bühne dar? War es natürlich interessant, dass wir da so noch eine Brechung einführen, indem wir da noch, sagen wir jetzt, eine Figur darstellen, die sowohl Mann als auch Frau, die jenseits dieser gesellschaftlichen Codes und Regeln steht, ja, und dass diese Urkraft auf diesen König einwirkt und wir das ein bisschen abstrakter sehen von, wir bilden jetzt konkret eine Frau oder einen Mann ab, so. Das ist was mich interessiert hat und was dem Stück natürlich einen anderen Dreh gibt, andere Assoziationsräume bis ins Heute aufmacht, wenn wir jetzt über einen LGBTQI-Diskurs reden, über Queerness, über Non-Binarität vor allem, ja, über eine liberale versus nicht-liberale Gesellschaft, über Menschen, die keinen Platz haben oder für ihre Repräsentation kämpfen, persönlich und in einem Platz, und die auch gefährlich sind für gewisse Staatssysteme. Und ich meine, man muss jetzt nur, wie gesagt, wir benutzen das sehr symbolisch, aber man muss jetzt nur nach Italien schauen, was Frau Meloni für Äußerungen macht zu einer Gesellschaft und zu Patriarchat und anti-liberal, anti-queerness. Das sind alles Themen, die natürlich dann lesbar werden können für ein Publikum, wie gesagt, wenn man das möchte, und es davon rausbringen, dass sich diese Fremdheit nur auf das Judentum bezieht, sondern wir sehen das dann mehr als Chiffre für die, denen eine gewisse Position in einer Gesellschaft vermeintlich nicht gestattet ist. Und diese Vorzeichen werden in diesem Stück einfach hinterfragt.
Ja, das fand ich tatsächlich auch, als wir dann so die erste Leseprobe im gemeinsamen Ensemble hatten, dann nochmal beim Hören des Textes dann doch zu merken, wie oft es in diesem Stück um Zuschreibung geht, wie hat ein Mann zu sein, wie hat eine Frau zu sein, ein König, eine Königin, welche Rollen werden erwartet, welche Rollen werden gebrochen, wie wird damit gespielt. Und das war auch eine Dimension, die ich beim ersten Lesen des Textes gar nicht so vor Augen hatte. Da war sozusagen die Verführungsgeschichte eher und dass sich da einer zurückzieht. Aber dass es dann doch bei Grillparzer so dezidiert um Fragen geht, die uns ja heute leider immer noch begegnen, muss man sagen. Das fand ich schon sehr spannend. Florian, wie war es denn für dich, als du dann gehört hast, du spielst in der Jüdin von Toledo mit, und zwar als die Jüdin von Toledo?
Ich weiß, es war sehr schön, weil meine Schauspieldirektorin hat mich angerufen, damit ich nicht davon ausgehe, dass das am Besetzungszettel ein Fehler ist.
Oh, in der Zeile verrutscht.
Ja, genau. Wollte sie mich vorwarnen. Und ich kannte das Stück zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wusste deshalb auch nicht, was auf mich zukommt. als ich dann recherchiert habe und mir angeschaut habe, um was es im Stück geht, war ich tatsächlich sehr skeptisch und fast schon aufgeregt, weil ich mir gedacht habe, wie machen wir das? Heißt das jetzt, ich spiele tatsächlich eine Frau, also wird das eine klassische so Hosenrolle oder dann kam, glaube ich, sehr, sehr schnell das Thema non-binär irgendwie ins Gespräch und ich mir dann auch dachte, okay, krass, non-binär, wie kann ich als Schauspieler das darstellen? Kann man das darstellen? Auch dann im heutigen Diskurs, will man das darstellen? Und ohne da auch wieder in irgendwelche Klischees reinzutappen. Und was ich, glaube ich, also was ich sehr schön finde, und bitte korrigier mich, Rudi, ich glaube, wir haben jetzt eine Art und Weise gefunden, wo das da ist, das Non-Binäre dieser Figur, aber nicht zum Hauptthema wird. Das ist, wie du sagst, so eine zusätzliche Ebene. Aber wo ich mir jetzt dachte, in der Vorbereitung, wir müssen da einen großen Diskurs aufmachen und Stellung beziehen. Und ich als Schauspieler musste auch Stellung beziehen innerhalb des Stücks. In diese Situation bin ich eigentlich nie gekommen, was sehr, sehr schön ist. Und ich hoffe, das trägt sich auch dann nach außen beim Zusehen. Und wie du sagst, ist es dann sehr schön, wenn man sich Grillparzer anschaut, wie viele Stellen im Stück man dann doch auf so etwas übertragen kann, in unserem Kontext betrachten kann.
Jetzt hatten wir ja sogenannte Vorproben, das heißt, wir hatten schon im Mai 2 Wochen Probenzeit und jetzt eben nach den Sommerferien sind es nochmal 5. Und du konntest sozusagen dann, Flo, schon im Mai mal ein bisschen so reinschuppern, was heißt das eigentlich konkret für dich? Kannst du noch so ein bisschen erinnern, wie so die ersten Schritte waren und was oder hat sich da was über den Ferien dann nochmal verändert, als du jetzt im September in die Proben eingestiegen bist?
Das hat sich ganz, ganz viel verändert. Unsere Vorproben, die waren auch gezeichnet mit Rantasten, sowohl an den Stoff als auch an die Art und Weise, wie wollen wir denn erzählen, in welcher Atmosphäre wollen wir erzählen, aber auch das Herantasten an diese unterschiedlichen Figuren und explizit in meinem Fall natürlich, wie du richtig sagst, non-binär kann man das spielen, was natürlich bei mir ein ganz, ganz großes Fragezeichen war. Und Rudi und ich und auch grundsätzlich im Ensemble, wir sehr viel gequatscht haben, diskutiert haben. Ich glaube, wir hatten eine schöne Gesprächsbasis im Team und wir hatten dann natürlich viele, viele Monate, wo das alles wachsen durfte, so in einem, inspirierend. Sind wir dann in den Sommer gegangen und es war wahnsinnig schön, was dann im Herbst plötzlich da war. Wie viel das gebracht hat, ein paar Monate kurz zu pausieren und wie wir das so schön sagen, schwanger zu gehen mit diesen Ideen, die wir da im Mai so gefunden haben.
Und Rudi, was hat für dich diese Unterbrechung gebracht, beziehungsweise diese erst eine Schnupperphase zu haben? Pause und dann jetzt im September wirklich loszustarten?
Ja, also auch, ich fand das auch gut, weil wir, also ich habe mir vorgenommen, dass man in diesen Vorproben nicht einfach schon so Szenen baut und man dann nur damit beschäftigt ist, sich nur zu erinnern, sondern wirklich eben was rauszufinden, also wie Flo eigentlich beschrieben hat, über so eine Atmosphäre, eine Spielweise so ein bisschen und das dann anzuwenden. Und für mich war es tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, dass dieses Gefühl, das ich da bei den Vorproben hatte, habe ich auch bei den Proben nach dem Sommer noch gehabt. Und wie gesagt, man hat sich kennengelernt. Ich habe auch, die haben den Text angelernt, dann Lager. Das, also man hat nicht so oft so eine Chance, weil oft geht es ja in einem durch. Und ich glaube, wir haben davon profitiert. Aber ich merke auch jetzt so auf die Premiere hin, dass natürlich wir auch jetzt sehr kompakt arbeiten müssen, weil natürlich jetzt dann die Zeit nur mehr die ist,
begrenzt
die man
ist.
Hat. Ja, so. Genau. Und das ist trotzdem ein großes, wie ich schon gesagt habe, komplexes Ding auch. Also es ist, ja, wir müssen gerade viel arbeiten. Es ist trotzdem ein großes Dickicht auch, dieses Stück so in so eine Form zu gießen. Und das, ja, und diese Basis, glaube ich, spüren wir alle, aber wir müssen uns jetzt schon noch anhalten. So.
Und ich denke, das gilt ja auch dann für die zweite große komplexe Figur, also neben Rahel, nämlich den König Alfons. Ich sage jetzt mal so viel so platt, der Konterpart zu Rahel oder Rahel ist der Konterpart dann zum König. Was zeichnet den König für dich aus, gerade in diesem Stück? Oder in Grillparzers Fassung, so muss man es
ja
eher sagen.
Ja, auch eine ganz besondere. Also da ist es ähnlich. Also so, der König spielt Christopher Nowak, können wir vielleicht hier noch erwähnen. Ja. Und das ist dazu auch nochmal interessant, dass ich, also es ist auch einfach noch ein Nebenthema, das ich vielleicht nennen kann, ist einfach auch, solche Ideen wachsen natürlich auch mit den, jetzt ist es schon meine vierte Arbeit hier am Haus, man lernt SchauspielerInnen-Persönlichkeiten kennen und man denkt dann natürlich auch nach, was ist für diese Figurrichtung, welche Konstellationen sind richtig. Mhm. Und hier hat mich auch einfach die Konstellation der beiden Spieler interessiert, gerade weil dieser König, der eben auf diese Rahel, die wir beschrieben haben, trifft, so ein besonderer König ist. Das ist so ein, der Grillparzer hat einen Menschenkönig gezeigt, also dieser König, dem das passiert, er zeigt nicht einen Tyrann, sondern er zeigt eigentlich einen beinahe schon liberalen, aufgeschlossenen Herrscher, also jemand, der eine Anlage eigentlich schon zu sowas sehr Gutem hat.
So, ja, so also einer seiner ersten Sätze ist ja auch, wie Juden werden bedroht in meinem Reich, die gehören doch geschützt und ich bin der Schützer von allen.
Richtig, genau. Und trotzdem ist dieser Menschenkönig in seinem Amt gefangen und ist irgendwie so, also wird zu kurz abgerissen am Anfang, hatte eigentlich keine Kindheit, keine Entwicklung, wurde halt auf dieses Amt getrimmt, auf ein Pflichtbewusstsein und hat eigentlich einen Teil seiner Persönlichkeit abgeschnitten, würde ich jetzt mal sagen. Vor allem, was das Private betrifft, seine Gefühlswelt, alles, was mit, sage ich im weitesten Sinne, Sinnlichem zu tun hat. Und das ist so interessant, weil dieser König und mit ihm dann sein ganzes System wird in diesem Stück durch Rahel zu einem Stresstest unterzogen. Und, und er wird mit dieser Begegnung wirklich, also er ist irgendwie so ein großes Kind, so, das finde ich ganz, ganz schön und auch berührend. Und der trifft, also auf den schlägt dieser Blitz natürlich ein, dieser ganz viel stärkeren Kraft Rahel. Ja? Und der wird daraufhin eigentlich zum Privatmensch, und zwar ganz plötzlich. Und das ist so natürlich auch der interessante Diskurs dieses Stückes, wie ein Mensch in einer Führungsposition, sage ich jetzt ganz bewusst. König ist immer auch im Theater so ein Symbol für jemanden, der Verantwortung tragen muss. Und ich finde aber, wir lesen das ja heute, das kann jetzt ein Politiker, eine Politikerin sein, das kann ein CEO sein, das kann ein Theaterintendant sein. Das sind ja immer so, wo man so sagt, so Konstruktionen, die wir gesellschaftlich haben und wo wir sagen, bewege ich mich amtskonform und was ist dieser Privatmensch? Dieser König wird derartig dann da reingezogen in dieses Ding, dass man natürlich auch sieht, wie er selbst da versinkt und wie auch die Umwelt reagiert und wie hochgradig gefährlich das natürlich ist. Also so eine Liebe ist gefährlich und wie sie eigentlich natürlich so von innen und von außen irgendwie bedroht ist und bedroht wird. Und ohne das Ende jetzt auch so vorwegzunehmen, aber auch das ist ziemlich radikal natürlich, weil wie der König dann wieder zurückgebracht wird, zur Raison gebracht wird, ist natürlich auch etwas, was man in der heutigen Zeit oft sieht. Und das ist schon sehr hart, auch wie solche Funktionen, Positionen, was für ein Spannungsfeld oder für eine Konfliktlinie sich da so abzeichnet.
Jetzt finde ich ja im Stück, ist es sehr schnell nachvollziehbar, warum jetzt der König von Rahel so fasziniert ist und irgendwie da so viel aufgibt. Aber dann auch andersrum gefragt, Florian, was denkst du, interessiert Rahel am König? Denn eine ihrer ersten Sätze ist tatsächlich, ich will den König sehen. So. Und obwohl es verboten ist, aber was würdest du jetzt von deinen Erfahrungen, auch wie du dich jetzt der Rolle genähert hast, was würdest du sagen, was fasziniert Rahel am König?
Ich glaube, da gibt es zwei Schritte. Der erste Schritt zu Beginn, als die beiden sich noch nicht kennen, ist diese Faszination. Wie du sagst, man darf nicht. Weil es was
Verbotenes ist?
Genau, es hat sowas, Nummer eins, es hat was Verbotenes. Zum Zweiten, die haben sich noch nie getroffen, sie hat den König noch nie gesehen, weiß aber, wie er aussehen soll, wie er sein soll. Und wie Rudi auch vorhin gesagt hat, diese Figur ist wahnsinnig impulsiv und im Moment. Und wenn Rahel etwas spürt oder möchte, dann wird sie das auch in diesem Moment so ausleben. Und ich glaube, das ist überhaupt zum ersten Akt so, da lernen sie sich kennen, da ist das großes Thema. Und dann kann ich mir auch schon vorstellen, dass diese, den König in seiner Sinnlichkeit zu erwecken. Weil also
als Lehrmeisterin.
Mehr oder weniger, zumindest diesen Schlüssel zu haben, ihn in einer gewissen Form nicht zu kontrollieren, aber auch zu inspirieren. Aha. Mit dieser Impulsivität, mit diesem wahnsinnig viel Fühlen, eben sinnlich sein, fast schon was Anarchisches. Und Rahel packt den König ja da und zerrt ihn sozusagen in eine Sinneswelt, die er nicht kennt. Und er wird natürlich dann zu einem gewissen Teil auch ein bisschen ein Spielzeug für sie.
Aha.
Sie liebt ihn, aber diese Situation, die beiden durchleben, das hat schon was von einem Abhängigkeitsverhältnis ab einem gewissen Zeitpunkt. Und dieses Spiel, diese Lust, dieses Spüren ist, glaube ich, etwas, was Rahel sehr fasziniert an dem König.
Mhm. Ich glaube, was sie auch braucht, also ich komme immer mehr drauf, sie speist wie ihre Energie auch aus dem, dass sie immer dieses, sage ich jetzt mal, diesen Zugriff auf ihr Gegenüber, sei es in ihrer Familie, sei es auch bei ihrer Schwester, bei ihrem Vater, also so dieses, das merke ich, das ist irgendwie Rahels Lebenselixier, das ist so ganz, ganz spannend.
Du hast ja auch bei deiner Strichfassung, wenn man so will, das Figurenpersonal ein bisschen eingedampft, Rudolf. Also zum einen, wie es im Stück auch ist, die Familie von Rahel, ihr Vater, die Schwester. Aber gerade beim Hofstadt hast du es dann konzentriert auf die Königin, dann eben den Grafen Manrique, der so ein bisschen der Ratgeber, kann man fast sagen, des Königs ist. Und dann eben dessen Sohn Garceran, der ein bisschen als Bote fungiert, aber auch irgendwie so ein jugendlicher Freund des Königs zu sein scheint. Warum war es dir wichtig, da das schmal zu halten?
Ja, weil ich glaube, dass einem in diesem Stück es nicht hilft, so einen realistischen Hofstaat, sage ich jetzt mal, abzubilden und dieses Staatsgefüge in dem Sinn, was die Zeremonien betrifft, dass viele dieser Szenen in Anwesenheit von einem Hofstaat ist, sondern
das war ja bei Kabal und Liebe, glaube ich, damals.
Ja, da war es zum Beispiel so, dass wir bei Kabal und Liebe gesagt haben, ich finde es essentiell, dass es die Zofe gibt, dass es den Diener gibt. Also bei Schiller schien mir das immer ein ganz wichtiger Hinweis zu sein, so diese Figuren auch wirklich in dem Spannungsfeld zu haben. Und hier, glaube ich, war es so, dass wir gesagt haben, uns interessiert die Offenlegung dieser Innenwelt dieser Figuren. So, also man schaut eher in das Privatgemach, zwar von König und Königin, aber man muss nicht dieses Außen so erzählen, hat aber auch damit zu tun, dass ich tatsächlich, und auch Grillparzer war ja ich komme wieder auf diesen Traum, also das hat ihn ja auch beschäftigt, ja. Das Leben ein Traum, ja, dass er das zwar natürlich in der Konvention solcher Tragödien geschrieben hat, aber dass man merkt, da liegt nicht der Schwerpunkt darauf. Und das wollten wir eigentlich nochmal verschärfen, indem wir sagen, dieses Stück braucht auch so eine ganz große Intimität und deswegen ist dieses Figurenpersonal da, eher klein, so, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, dieses Traumspiel, dieses Stück Licht und Schatten, große Symbole, dazwischen fragile, sage ich jetzt mal, Figuren, ist die richtige Annäherung an dieses Stück und so. Und zum Beispiel die Königin ist eine ganz großartig gezeichnete Figur auch, nämlich als Gegenpart.
Mit wenig Worten,
muss man sagen. Also eben. Und das ist auch in diesem Stück so, die Königin hat über teilweise szenenlang nur einen Satz und einen und so. Und trotzdem ist das jetzt keine, wie soll ich sagen, schüchterne, schwache, verdruckste Figur, sondern die hat eine enorme Kraft, die sich wieder ganz anders erzählt. Also auch das ist in diesem Stück so schön unverhältnismäßig, wer wann wie viel sagt. Wann sind kleine dialogische Repliken, wann sind monologische Passagen, die sind aber auch nicht so klassische Monologe, weil sie schon ein Gegenüber haben. Und so, das ist alles, also das finde ich schön, eigentümlich, widersprüchlich, wie gesagt, auch dieses Stück ist sehr kontrastreich. Ich finde, dass die Akte sehr unterschiedliche Atmosphären haben, so, also tatsächlich teilweise, also spürt man, also dass Grillparzer über einen langen Zeitraum an diesem Stück gearbeitet hat, über viele Jahre, es weggelegt hat, wieder begonnen hat und das Stück wurde auch posthum aufgeführt. Und irgendwie spürt man das im Stück. Und das, dem wollen wir auch ein bisschen nachgehen, dass das durchaus diese Kontraste und Sprünge auch machen, glaube ich, eine Spannung, eine Qualität aus.
Da kann ich dann direkt weiter, würde ich gerne direkt weiterfragen, wie es eben die szenische Umsetzung auf der Bühne ist. Du hast ja gerade schon davon gesprochen, dass es eben sozusagen jeder Akt eine eigene Atmosphäre hat. Du hast schon öfter auch hier am Haus eben mit Vincent Messnerich als Bühnenbildner und Elke Gattinger als Kostümbildnerin zusammengearbeitet. Was schätzt du an den beiden und was war euch dreien bei der Gestaltung der Ausstattung jetzt für dieses Stück so wichtig?
An den beiden schätze ich eine wirklich langjährige Verbundenheit natürlich schon. Wir haben also meine allererste Inszenierung habe ich mit den beiden in diesen Funktionen gemacht. Also das ist natürlich schön, man kennt sich genau, man weiß genau, wie man arbeitet. So. Gleichzeitig arbeiten wir auch in anderen Konstellationen. Das ist immer ganz wichtig, dass man so miteinander ist, dann aber auch wieder getrennt. Dann bringt man wieder neue Impulse so mit. Und das Wichtigste, also was ich schätze, ist an den beiden oder an uns, ist, dass wir uns, obwohl wir viele Arbeiten gemacht haben, nie verlassen drauf, so. Also dass man immer wieder mutig bleibt, so, auch was weiterzuentwickeln. Und ich glaube, so ist es hier auch. Da gibt es sicherlich Elemente, die für unsere auch andere Arbeiten wichtig waren, trotzdem wieder neu sind. Und was uns wichtig war, ist schon, dass diese Bühnen, also dieses, so ein Kernelement war dieses tatsächlich Licht und Schatten, was dem Grillparzer so wichtig ist, also ein, kann man sagen, Dualismus, dass das alles auch wie eine Nacht sein könnte, also dass diese staatliche Ordnung wird bei uns, also durch ein ganz großes, durch eine Art Wald aus 4 Meter hohen Türmen mit Scheinwerfern, die auf der Drehbühne sind, dargestellt. Das kann ein Wald aus Überwachungskameras sein, ein Innenhof eines Hofs, eines Gefängnisses, ein großer abstrakter Assoziationsraum, der aber eigentlich eine leere Bühne ist und nur sich über Licht und Schatten erzählt, wo diese Figuren da drinnen sehr, sehr fragil, sehr verwundbar, sage ich jetzt mal, sind. Und in diesen Raum reinbrechen, also mit Rahel, die natürlich diese technische Staatswelt sprengt, also nicht nur bewegt, dann fantastische, fantasievollere Symbole. Also das geht dann eine Art Mond auf. Ja. Sie bringt da Farbe rein, eine gewisse Verrücktheit, Trashigkeit, Anarchie. Und dann kommen mit ihr immer mehr diese Symbole in diese Staatsordnung rein. Und das wollen wir sozusagen mit der Bildwelt auch unterstützen und da mitgehen.
Da muss ich aber auch direkt dann den Schauspieler fragen, der sich ja in so einem Raum dann auch bewegen soll. Also du warst, Flo, bei Kabale und Liebe mit dabei und jetzt eben bei der Jüdin, beides Bühnen, jetzt natürlich nicht wirklich leer, aber doch mit viel Platz, sage ich mal, und vor allem nicht konkret irgendwie, man hat Innenräume, man hat Möbel, Tische und Ähnliches, sondern eben eher ein sehr freier Raum zum Bespielen. Wie war das für dich als Schauspieler, in den Proben und dann später auch in den Vorstellungen? War das ein schwieriger Zugang, mit so einem Raum zu arbeiten? Oder wie ging es dir damit?
Du hast es jetzt mit Kabale verglichen. Da, wie vorher schon besprochen, war das ein wenig anders, da der Text andere Situationen und Gegebenheiten.
Das hat dann direkt sozusagen für dich, für das Raumgefühl,
auf jeden Fall Auswirkungen. Ja, ja, definitiv. Und die Situation bei Grillparzer nicht so konkret geschrieben sind, wir natürlich dank Vincent wieder einen tollen Raum haben, der offen ist, aber wie du sagst, der uns wenig Halt geben kann mit Räumen, die realistisch sind. Das heißt, wir bekommen sehr, sehr viel Freiheiten durch den Raum, der uns in dieses Schachbrettmuster mehr oder weniger einschränkt, in Anführungszeichen, in diese Ordnung, in diese Staatsordnung durch diese Scheinwerfertürme. Gleichzeitig aber auch Möglichkeiten, also wir haben einen Raum mehr oder weniger, der uns dann die Möglichkeit gibt zum anarchischen, sinnlichen Rauslassen, allem, was nicht möglich ist in dieser ordentlichen Bühne. Ich möchte jetzt, glaube ich, noch nicht zu viel verraten. Also wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, sehr kreativ sein zu können und ich glaube, wir nutzen alles aus, was möglich ist und was man mit diesem Raum machen kann.
Das heißt, es ist für dich eher fantasieanregend, oder?
Wenn man den ersten Schock überwunden hat, dann ja.
Okay. sind wir schon, finde ich, fast am Ende des Gesprächs. Gibt es noch Sachen, wo ihr sagt, ach, das würde ich gerne noch loswerden zu diesem Stück oder zur Inszenierung oder Zusammenarbeit? Zwei betretene Gesichter, die ich gerade sehe. Eine Frage, auf die Sie nicht vorbereitet waren.
Nein, also loswerden, ich finde es toll. Ich finde es gerade wirklich spannend, dass man eben, also dieses Thema, um zur Eingangsfrage vielleicht zu kommen, also dass wir die Chance kriegen, hier uns so mit klassischer Sprache, klassischen Texten abzuarbeiten, aber dass es, sage ich jetzt mal ganz platt, nicht einer der 15 Titel ist, die sich immer so vermeintlich unter Klassikerpositionen finden, sage ich jetzt mal so auf einem, aus so Spielplänen, sondern dass man so ein bisschen ein Stück auch wiederentdecken ist, viel zu krass gesagt, aber trotzdem etwas, was eher auch ein Experiment ist und wo man was wagen muss und dieses Stück auf seine Spielbarkeit heute überprüft, so mit so einem Autor wie Grillparzer, weil er, finde ich, eben, ja, weil er seine Berechtigung haben soll als großer österreichischer Autor und gleichzeitig aber so, also das finde ich, dass es so eine Untersuchung auch ist, was geht in diesem Klassiker-Genre und das finde ich erstmal einfach toll, dass man so einen Raum bekommt, trotzdem so als großer Titel auf der großen Bühne das wagen zu dürfen. Und insofern, das freue ich mich über den Mut, der vom Haus kam und den wir aber auch haben müssen damit.
Dann bleibt mir nur noch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, den Gang an die Theaterkasse zu empfehlen. Kommen Sie mit uns auf diese Reise in dieses Wagnis, in ein Theaterstück, was eben tatsächlich nicht so oft auf den Spielplänen zu finden ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gesprächspartnern, Florian Granzner, Rudolf Frey. Vielen Dank dreimal.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Podcast. Vielen Dank.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.